Guido Knopp. Shampoos für alle. Aldi, eine deutsche Geschichte. Gelesen von Arvid Schalle und Heiner Lenz.
Abgewetzte Fliesen, nackte Neonröhren, aufgerissene Pappkartons. Und Einkaufswagen, deren kleine Räder häufig blockieren. Dazu gehetzte Mitarbeiter in unattraktiven Kitteln und schreiende Kinder vor dem Süßigkeitenregal. Auf viele Menschen wirkt ein Einkauf bei Aldi nicht gerade wie ein sinnliches Fest. Trotzdem kaufen dort auch Leute ein, die sich ohne Probleme die teureren Produkte von Edeka, Kaufland und Co. leisten könnten. Aber wie kam es überhaupt dazu, dass unscheinbare Discounter ganz Deutschland eroberten? Wer steckt hinter diesem Erfolg? Obwohl die Familie Albrecht, der die Aldi-Märkte bis heute gehören, in der Öffentlichkeit absolutes Stillschweigen bewahrte, konnte Guido Knopp dank zahlreicher Gespräche mit Weggefährten eine spannende Geschichte rekonstruieren, die vor dem Ersten Weltkrieg begann und bis heute andauert. In unseren Blinks zu seinem Buch Shampoos für alle laden wir dich ein, gemeinsam mit uns einen Blick hinter die Kulissen von Aldi zu werfen.
Blink Nummer 1. Vor 1948 eine andere Einkaufswelt.
Mitte der 30er Jahre schraubten die Brüder Karl und Theo, beide Teenager, im Hinterhof ein Tandem der Marke Eigenbau zusammen. Auf diesem Gefährt machten sie sich auf in den Urlaub und fuhren von Essen die 800 Kilometer bis nach Berchtesgaden. Alle Ausgaben notierten sie sorgfältig. Am Ende hatte sie der Urlaub knapp 20 Reichsmark gekostet. Diese kleine Anekdote aus der Jugend der beiden Aldi-Gründer zeigt vor allem zwei Dinge. Erstens gingen sie schon im Jugendalter sparsam und bewusst mit ihrem Geld um. Und zweitens ging es ihrer Familie finanziell nicht schlecht, denn zu dieser Zeit konnten sich beileibe nicht alle Teenager einen Urlaub leisten. Ihr Vater Karl Albrecht betrieb schon seit 1913 ein Brotgeschäft im Arbeiterviertel Essen-Schonebeck. Als er 1914 in den Krieg ziehen musste, übernahm seine Frau Anna das Geschäft. Die Familie hatte Glück. Karl Senior kehrte unversehrt aus dem Krieg zurück. Der Inhaber des größeren Tante-Emma-Ladens direkt neben Karls Brotgeschäft hingegen fiel dem Krieg zum Opfer. Karl Albrecht nutzte die Chance und erwarb den Laden. Mit heutigen Supermärkten hatte der wenig gemein, denn zu dieser Zeit besaß kaum jemand einen Kühlschrank. Deswegen gingen die Frauen jeden Tag einkaufen und machten ihre Tour zum Bäcker, zum Fleischer, zum Obst- und Gemüsehändler und eben in den Lebensmittelladen, wie Karl Albrecht nun einen führte. Karl Albrecht Junior wurde 1920 geboren, sein Bruder Theodor zwei Jahre später. Die Albrecht-Brüder wuchsen in kleinbürgerlichem Wohlstand auf. Sie mussten beide schon früh im elterlichen Laden mithelfen und machten nach ihrer 10-jährigen Schullaufbahn eine Ausbildung im Einzelhandel. Karl wurde in einen schicken Feinkostladen in der Essener Innenstadt geschickt, Theo blieb bei seinen Eltern im Geschäft. Auch im Zweiten Weltkrieg hatte die Familie Albrecht Glück im Unglück. Zwar starb Karl Senior 1943 an einer Krankheit, doch beide Söhne kehrten heil von der Front zurück. Der Krieg wirkte sich unterschiedlich auf die Brüder aus. Karl, der in Russland stationiert war, war bei seiner Rückkehr noch gottesfürchtiger als vorher. Es erschien ihm wie ein Wunder, dass er dieser Hölle entkommen war. Und Theo war in einer Nachschubeinheit tätig gewesen, weshalb er lernte, mit Material zu kalkulieren und mit unsicheren Lieferketten umzugehen.
Wir können also festhalten, dass die Aldi-Brüder aus einer Händlerfamilie stammen, die während der beiden Weltkriege viel Glück gehabt hat.
Du fragst dich, wie die Albrechts zu Hitler und dem Nationalsozialismus standen? Dazu haben sie sich nie geäußert.
Blink Nummer 2. Von 0 auf 100 in wenigen Jahren.
In den ersten Jahren nach dem Krieg passierte im Handel nicht viel. Die Alliierten hielten ein Versorgungssystem aufrecht, das durch Rationierung, Preiskontrolle und Lebensmittelkarten den Mangel verwaltete. Das änderte sich am 20. Juni 1948, dem Tag der Währungsreform. Sobald die Banken die ersten deutschen Mark ausgaben, lagen in den Schaufenstern plötzlich wieder Waren, die sich allerdings nur die wenigsten Deutschen leisten konnten. Die Geschäftsstrategie der Albrecht-Brüder war in diesen Jahren einfach. Da sie nicht durch eine tolle Auswahl bestechen konnten, wollten sie vor allem sparsam wirtschaften und weiter expandieren. Schon 1948 eröffneten sie zwei Ecken weiter eine kleine Filiale. Die konnten sie sich nur leisten, weil sie wirklich an allen Ecken und Enden sparten. Als die neue Filialleiterin, Helga Schimanski zum Beispiel, um Kohlen zum Heizen bat, riet Theo Albrecht ihr, sich einfach wärmer anzuziehen. Diese Sparsamkeit wurde ihnen zum Prinzip. Im Gegensatz zu anderen Geschäften gab es bei den Albrechts keinerlei Deko. Die Regale waren schmucklos zusammengezimmert. Sie hatten zu wenige Angestellte, weswegen sich oft Schlangen bildeten. Der einzige positive Punkt, und damals für viele Menschen der entscheidende, war der Preis. Außerdem kamen die Brüder schon bald auf die Idee, sogenannte Zugartikel anzubieten. Der erste war Butter. Dadurch, dass sie die Butter zum Selbstkostenpreis anboten, lockten sie viele Kunden in ihren Laden, die dann meist auch noch andere Dinge kauften. Das Konzept war ein voller Erfolg und schon 1955 eröffnete der 100. Albrecht-Markt. Doch mittlerweile traten die charakterlichen Unterschiede zwischen den beiden Brüdern immer deutlicher zutage. Der ältere Bruder Karl war ein jovialer und freundlicher Typ, während Theodor ziemlich reserviert, misstrauisch und detailverliebt war. 1961 schlug Karl Theodor vor, ihr Unternehmen aufzuteilen. Nach einer Bedenkzeit stimmte sein Bruder zu. Theo führte fortan die Geschäfte von Aldi Nord, Karl diejenigen von Aldi Süd. Allerdings machten sie die Trennung ihrer Unternehmen nicht publik. Nach außen hin, vor allem den Lieferanten gegenüber, traten sie weiterhin als eine Einheit auf.
Was zeigt uns das? In knapp 13 Jahren erzielten die Albrecht-Brüder mit großer Sparsamkeit und Zugartikeln wie billiger Butter erstaunliche Erfolge. Weil sie aber teilweise sehr unterschiedliche Ansichten hatten, teilten sie ihr gemeinsames Unternehmen auf in Aldi Nord und Aldi Süd.
Das Wachstum der Albrecht-Discounter ging auch nach der Trennung unverändert rasant weiter. Dazu trugen auch die vielen Gastarbeiter bei, die während der 60er Jahre möglichst viel Geld in ihre Heimatländer schicken wollten und deswegen so billig wie möglich einkauften.
Blink Nummer 3. Pfennigfuchser. Die Sparsamkeit der Albrecht-Brüder.
Irgendwann, Mitte der 70er Jahre, stand Theo Albrecht kopfschüttelnd in einer Toilette der Aldi-Zentrale in Essen. Er hatte gerade etwas Unerhörtes entdeckt. Nachdem er sich die Hände gewaschen hatte, blies der elektrische Heißlufthändetrockner noch 3 oder 4 Sekunden weiter, obwohl Theo seine Hände schon weggezogen hatte. Heiße Luft für nichts. Er schäumte vor Wut und verfügte sofort, dass diese Geräte sofort in allen Filialen durch sparsamere Alternativen ersetzt werden sollten. Ja, Theos Sparsamkeit war legendär. Er schrieb zum Beispiel immer mit einem Bleistift, der eigentlich schon viel zu kurz dafür war. Statt in die Kantine oder gar ins Restaurant zu gehen, brachte er sich ein belegtes Brot mit. Auch von seinem Führungspersonal erwartete er absolute Sparsamkeit. Seinem damaligen Mitarbeiter, Eberhard Fethke, hielt er zum Beispiel einmal vor, dass sein Brötchen mit Butter und Honig viel zu viele Kalorien habe und dass er sich besser zusammenreißen solle. Sowohl bei Aldi Süd als auch bei Aldi Nord sollten Führungskräfte sich zurückhaltend kleiden, durften keine teuren Dienstwagen fahren, saßen im Zug in der 2. Klasse und mussten bei Geschäftstreffen häufig mit einem Kollegen ein Doppelzimmer teilen. Es gab keine Firmenfeiern, keine Weihnachtsgeschenke, keinerlei Annehmlichkeiten. Theo war allerdings schon immer der fanatischere Bruder. Karl zog sich schon mit Mitte 30 langsam vom Tagesgeschäft zurück und war oft nur noch vormittags im Büro, um den Nachmittag mit seiner Familie zu verbringen. Im Gegensatz zu seinem Bruder hatte Karl auch Hobbys. Zum Beispiel züchtete er Orchideen und spielte gerne Golf. Theo hingegen hörte man eigentlich nie lachen. Er war nicht nur absolut sparsam, sondern auch ein Kontrollfreak. In seinen bekannten Aldi-Bibeln, den Handbüchern für die Verkaufsleiter, Filialleiter und Bezirksleiter, regelte er jedes Detail. Dort war zum Beispiel genauestens beschrieben, wie ein Filialleiter-Schreibtisch auszusehen hatte. Theo legte sogar fest, in welcher Schublade der Radiergummi lag.
Im Klartext heißt das: Der sparsame und kontrollierende Charakter der Albrecht-Brüder passte perfekt zum Aldi-Konzept und ermöglichte es, die Preise niedrig zu halten.
Die beiden hatten nicht viele Freunde und hielten sich von der High Society fern, auch wenn sie dort natürlich willkommen gewesen wären. Von Glamour keine Spur. Der einzige öffentliche Auftritt der Brüder war der Kirchgang jeden Sonntag in ihrer angestammten Pfarrei in Essen.
Blink Nummer 4. Warum die Familie Albrecht die Öffentlichkeit scheut.
Mittlerweile gehörten die Familien der beiden Brüder zu den reichsten in Deutschland. Doch die Albrechts schützten sich nicht ausreichend vor eventuellen Überfällen. Theo blieb zum Beispiel immer als Letzter im Büro und ging dann allein zu seinem Wagen, der auf der Straße parkte. Ein Parkhaus zu bauen oder einen Chauffeur einzustellen, war ihm schlicht zu teuer. Wer reich ist, lebt gefährlich, denn viele zwielichtige Gestalten wittern schnelles Geld. In unserem Fall handelte es sich um Heinz-Joachim Ollenburg, einen Anwalt mit Spielschulden, und den Automechaniker und Kleinkriminellen Paul Krohn. Sie besorgten sich ein Buch, in dem die reichsten Menschen Deutschlands aufgelistet waren, und entschieden sich schließlich für einen der Albrecht-Brüder. Der einfache Grund? Sie dachten, wenn jemand so sehr versucht, sein Vermögen geheim zu halten, würde er auch eine Entführung verheimlichen wollen und nicht die Polizei einschalten. Schließlich fiel ihre Wahl auf Theo, da Karl schon damals einen Chauffeur hatte und deswegen niemals allein war. Am 29. November 1971 war es soweit. Die beiden Kriminellen lauerten Theo Albrecht nach Feierabend an seinem Wagen auf und zwangen ihn mit vorgehaltener Pistole einzusteigen. Allerdings sah Theo so unscheinbar aus, dass sie ihn erst einmal baten, seinen Ausweis vorzuzeigen. Nur um sicherzugehen, dass sie nicht gerade aus Versehen den Pförtner entführten. Anschließend hielten die beiden Entführer Theo 19 Tage lang fest. Obwohl sie stümperhaft vorgingen, schafften sie es, 7 Millionen D-Mark zu erpressen. Einige Tage nach der Übergabe von Geld und Geisel wurden sie allerdings geschnappt und zu jeweils 8,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Für die Albrechts war die Entführung natürlich traumatisch. Sie waren vorher schon öffentlichkeitsscheu gewesen, aber jetzt wurden sie geradezu unsichtbar. Und endlich führten sie auch strengere Sicherheitsmaßnahmen ein. Es gab jahrelang keine Fotos von den beiden. Familien und Mitarbeiter durften keinerlei Interviews geben. Außerdem lehnten die beiden Brüder alle Preise ab, die ihnen angeboten wurden, unter anderem das Bundesverdienstkreuz für Karl.
Du siehst, obwohl die Albrechts schon vor Theos Entführung öffentlichkeitsscheu waren, bekam man sie danach noch weniger zu Gesicht.
Auch ihr Vermögen hielten die Albrechts so gut wie möglich verschleiert. Als zum Beispiel ab 1974 GmbHs ab einer bestimmten Größe ihre Geschäftszahlen veröffentlichen mussten, griffen sie zu einem Trick. Sie unterteilten ihre Unternehmen in so viele einzelne Firmen, dass jede einzelne unter dem neuen gesetzlichen Limit lag.
Blink Nummer 5. Aldi erobert Deutschland und die Welt.
In den 70er Jahren stammte der Reichtum der beiden Albrecht-Familien schon längst nicht mehr nur aus Deutschland. Die Unternehmen waren seit einer Weile auch im Ausland aktiv. Als erstes hatte Karl den Sprung über eine Grenze gewagt und 1967 die angeschlagene österreichische Kaufhauskette Hofer übernommen. Obwohl die Österreicher zuerst skeptisch waren, hatte er damit Erfolg. Das Hofer-Logo ist heute in der Alpenrepublik so allgegenwärtig wie in Deutschland das Aldi-Logo. Theo folgte einige Jahre später. 1973 eröffnete er die ersten Märkte in den Niederlanden. Allerdings mussten die Albrechts schon bald feststellen, dass das deutsche Discounter-Prinzip nicht überall auf der Welt funktionierte. Als Karl zum Beispiel ab 1976 die ersten Aldi-Märkte in den USA eröffnete, war die US-Kundschaft alles andere als begeistert. Die Kunden waren entsetzt, dass sie für einen klapprigen Einkaufswagen Pfand hinterlegen sollten, und es ärgerte sie, dass niemand hinter dem Kassenband stand, um ihre Ware in Tüten zu packen. Aldi in den USA, das klappte einfach nicht. Theo hatte in diesem schwierigen Markt das glücklichere Händchen. Er kaufte 1979 die kleine Kaufhauskette Trader Joe's, die sich auf Delikatessen, Bio-Lebensmittel und europäische Weine spezialisiert hatte. Die Märkte waren mit Südseescham dekoriert und die Angestellten trugen Hawaii-Hemden. Anstatt die Supermärkte nach und nach in typische Discounter zu verwandeln, ließ Theo das ursprüngliche Konzept unangetastet und Trader Joe's wächst bis heute stetig erfolgreich weiter. Die beiden Brüder sprachen sich übrigens ab, wer in welchem Land expandieren würde. Und so waren sie sich auch einig, dass Theo ein Gebiet übernehmen durfte, das den Brüdern 1989 auf dem Silbertablett dargereicht wurde. Als die Mauer fiel und die Ostdeutschen ihr Begrüßungsgeld erhielten, gingen viele zuallererst zu Aldi. Dort konnten sie sich all das leisten, was in der DDR Luxus gewesen war. Bananen zum Beispiel, Kaffee oder Orangensaft. Nach dem Fall der Mauer bildeten sich deswegen lange Schlangen vor vielen grenznahen Aldi-Märkten. Und die Begeisterung hielt an. Bis 1995 gab es schon 500 Aldi-Märkte in den neuen Bundesländern.
Um es auf den Punkt zu bringen, seit den 60er Jahren expandierte Aldi in immer mehr Ländern und das fast durchweg mit Erfolg.
Dieser Siegeszug ist übrigens immer noch nicht vorbei. Auf viele weitere europäische Länder und Australien folgten 2019 die ersten beiden Filialen in China.
Blink Nummer 6. Warum Aldi trotz Ausbeutung Kult wurde.
Viele Kunden schätzen an Aldi vor allem die unschlagbar billigen Preise. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum Menschen bei der Discounterkette einkaufen. Eine Studie des Marktforschungsunternehmens Nielsen aus dem Jahr 1994 ergab zum Beispiel, dass 32% der Aldi-Kunden zu den eher einkommensstarken Haushalten gehörten. Offensichtlich kauften also nicht nur Menschen bei Aldi ein, die sich nichts anderes leisten konnten. Tatsächlich war Aldi mit der Zeit das Billig-Image losgeworden und mehr zum Kult avanciert. Dazu hatten mehrere Entwicklungen beigetragen. Zum Beispiel durchschauten in den 90er Jahren viele Menschen, dass sie bei Markenartikeln Geld für das Image bezahlten und die gleiche Qualität bei Aldi billiger bekamen. Viele Studenten konnten sich nichts anderes als Aldi leisten und machten die Kette schon allein durch ihre Anwesenheit cool. Vielleicht lag es auch an den Aktionstagen, bei denen zum Beispiel Computer zu unschlagbaren Preisen angeboten wurden. Oder daran, dass mittlerweile auch Lachs und Champagner in den Regalen standen. In jedem Fall bietet Aldi bis heute immer noch sehr günstige Preise. Das freut die Kunden, doch dabei blenden sie die andere Seite der Medaille gerne aus. Das unerschütterliche Geiz-ist-geil-Prinzip bei Aldi sorgt nämlich dafür, dass nicht die Kunden, sondern andere Beteiligte den eigentlichen Preis der angebotenen Waren zahlen. Zum Beispiel die Umwelt. Aldi trägt dazu bei, dass in Deutschland seit Jahrzehnten viel zu viel Müll produziert wird. Einweg-Plastikverpackungen sind eben die billigste Alternative. Die Kosten für die Müllentsorgung und die Umweltverschmutzung nicht Aldis Problem. Auch die Produzenten leiden unter der Preisdrückerei der Discount-Giganten. Textilien lässt Aldi in asiatischen Sweatshops produzieren. Die Verantwortung dafür wälzt der Discounter auf die Zwischenhändler ab. Die Niedrigpreise treiben deutsche Land- und Viehwirte massenhaft in den Ruin und sorgen dafür, dass zahllose Schweine, Rinder und Hühner unter schrecklichen Bedingungen leben, immer gerade am gesetzlichen Limit. Und nicht zuletzt zahlen die Angestellten von Aldi den Preis. Ja, auf dem Papier zahlt der Discounter überdurchschnittlich hohe Löhne. Allerdings hat er gleichzeitig die niedrigsten Lohnkosten der Branche. Wie das möglich ist? Das Zauberwort heißt unbezahlte Überstunden. Aldi stellt möglichst viele Azubis und Minijobber ein, da sie weniger kosten als langjährige Festangestellte. Gleichzeitig verhindert Aldi mit aller Macht die Gründung von Betriebsräten.
Was lernen wir daraus? Bei niedrigen Preisen sehen viele darüber hinweg, warum die Produkte so wenig kosten. Andere können sich schlicht keine teureren Alternativen leisten.
Ein Preisschild sagt eben wenig darüber aus, welchen Weg ein Produkt hinter sich hat.
Blink Nummer 7. Wie geht es nach dem Tod der Firmengründer weiter?
Auch der legendärste Firmengründer wird irgendwann müde. Ab der Mitte der 1990er Jahre zogen sich beide Brüder immer weiter aus dem Tagesgeschäft zurück. Dem entspannteren Karl fiel das natürlich leichter als dem Kontrollfreak Theo. Wie stand es um die Nachfolge? Beide waren verheiratet und sie hatten auch beide Kinder. Karls Sohn, der in alter Familientradition ebenfalls Karl heißt, war aber nicht besonders an dem Familienunternehmen interessiert. Seine Schwester Beate kümmerte sich um die Stiftung, die die Familie mittlerweile besaß. Deswegen wird Aldi Süd seit Karls Ausscheiden von Managern geführt. Anders sah es bei dem strengeren Bruder Theo im Norden aus. Er hatte zwei Söhne. Es wird dich nicht überraschen, dass der älteste von ihnen ebenfalls Theo heißt, sein Bruder heißt Berthold. Beide hatten es in den Verwaltungsrat geschafft, also die Firmenspitze. Allerdings waren diese beiden Brüder wieder sehr unterschiedlich. Während Theo sich immer an die Vorgaben seines Vaters hielt und sein Leben im Verborgenen führte, heiratete Berthold Babette, eine lebenslustige Frau, die sich zum Jet-Set hingezogen fühlt und die große Bühne liebt. Ab dem Jahr 2010 starben in kurzer Zeit drei Albrechts. Zuerst 2010 der jüngere der beiden Firmengründer, Theo Albrecht. Zwei Jahre später sein Sohn Berthold an einem Leberleiden. Der ältere Firmengründer Karl Albrecht folgte ihnen im Jahr 2014. Nach dem Tod Bertholds eskalierte ein Familienstreit, der schon länger geschwelt hatte. Die konservativeren Familienmitglieder waren unzufrieden mit dem Lebenswandel von Babette. Als Berthold starb, rächte sich seine Witwe für die Gängeleien, indem sie die Familien nicht zur Beerdigung einlud. Schon bald eskalierte der Streit und schmutzige Details erreichten die Öffentlichkeit. Babette Albrecht behauptete zum Beispiel, dass Berthold noch kurz vor seinem Tod das Testament hatte ändern wollen und dass ihr mehr Geld zustünde. Es folgten Gerichtsverfahren, Zeitungsberichte und Babette tauchte sogar bei der Show Let's Dance im Fernsehen auf.
Nach dem Tod der beiden Firmengründer zerstritten sich die Familien Albrecht also und mehr Details als je zuvor drangen an die Öffentlichkeit.
Dem Discount-Imperium von Aldi sind die Familienstreitigkeiten egal. Die Unternehmen entwickeln sich weiter, auch wenn der größte Boom vorbei ist. 2005 stieg der Discounter zum Beispiel ins Mobilfunkgeschäft ein. Heute gibt es einen Online-Shop und Aldi Süd experimentiert mit Tankstellen.
Das war unsere Zusammenfassung zu dem Buch Shampoos für alle von Guido Knopp. Knopp hat seinem Buch den Untertitel Aldi, eine deutsche Geschichte gegeben. Das passt gut, denn tatsächlich ist die Geschichte des Unternehmens eng mit der des Landes verwoben. Ohne zwei Kriege, eine Währungsreform, Millionen Gastarbeiter und die deutsche Wiedervereinigung hätte der Discounter sich vermutlich ganz anders entwickelt. In gewisser Weise können wir sogar an der Entwicklung des Warensortiments ablesen, wie sich der deutsche Charakter geändert hat. Während es in den 50er und 60er Jahren noch darum ging, Lebensmittel des täglichen Bedarfs möglichst günstig einzukaufen, freuten sich die Kunden ab den 90er Jahren über Computer, Lachs und Shampoos für alle. Wie es mit dem Discount-Imperium weitergehen wird, steht in den Sternen. Wird der Klimawandel Aldi dazu zwingen, sich umweltfreundlicher zu verhalten? Treibt die zunehmende soziale Ungleichheit zukünftig noch mehr Kunden hin zum billigsten Anbieter? Oder wird der Discounter zunehmend schick? Was denkst du? Wir hoffen, dass du aus unseren Blinks etwas Spannendes mitnehmen konntest. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.